Herzlich willkommen zu Dein Bauchgefühl meets Mami Empowerment.
Der Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und deine Mutterschaft und alles darüber hinaus.
Ich bin Sarah, zweifach Mama, studierte Grundschullehrerin, artgerecht Coach und Geburtsmentorin.
Und ich bin Cindy, dreifach Mama, Kindheitspädagogin, Stillberaterin, Geburtsmentorin und vieles mehr. Und zusammen sind wir
deine Freundin im Ohr und begleiten dich durch deine guten und schlechten Zeiten in deiner Mutterschaft mit unserer Expertise.
Denn wir wollen, dass dein Kind glücklich, geborgen und gesund aufwachsen kann. Herzlich willkommen nochmal. Ich habe tatsächlich gar nicht so richtig verraten vorher, worum es geht, weil ich wollte auch niemanden abschrecken. Ich wollte nicht sagen, hey komm, ich rede mit Greta, der Psychotherapeutin, über das Thema Schnuller. Wir wollen das mal beleuchten, weil das ist ja eh ein Thema, hast du ja gemerkt diese Woche schon, was die Gemüter erhitzt und viele Leute bewegt. Und wir hatten ja bisher immer nur Podcast gemacht, Greta, und ich dachte mir, komm, das ist jetzt ein Thema, über das wir wirklich mal live sprechen können. Weil was ich so spannend finde, Greta, wir haben uns ja schon immer viel ausgetauscht miteinander, aber jetzt hast du ja nochmal eine ganz andere Perspektive, weil du bist ja jetzt selbst Mama.
Stimmt, genau. Das ändert viel.
Du hast jetzt nochmal eine ganz, ganz, ganz andere Perspektive auf die Dinge. Und das, was ich eben nicht möchte, was, glaube ich, also klar ist, weil du bist ja keine Logopädin und auch keine Zahnärztin, wir werden heute nicht über den Schnuller, die negativen Schnulleraspekte diesbezüglich sprechen. Ja? Weil das ist, aber ich bin ganz ehrlich, Greta, das ist das, worüber ich früher immer nur nachgedacht habe. Ja? Weil das Verrückte ist ja, eigentlich wissen wir ja alle, dass der Schnuller nicht so gut ist. Ja?
Genau. Ist ja eigentlich so wie mit den Rauchern, die wissen ja auch, dass es eigentlich nicht so gut ist und trotzdem machen wir es. Die körperlichen Spätfolgen und auch kurzfristigen Folgen sind natürlich auch wirklich nicht unerheblich. Mir ist es schon auch wichtig, nochmal zu verdeutlichen, dass ja alles miteinander zusammenhängt. Ne? Ganz kurz, da ich ja Mutter bin, muss ich auch gleich ganz kurz meinen Sohn bei meinem Mann in die Trage setzen. Das können die beide noch nicht alleine. aber das dauert nicht lang. Genau, ich finde es einfach wichtig in einer demokratischen Gesellschaft, dass wir auch Dinge in den Diskurs bringen dürfen. Ne? Wir wollen ja mündige Bürger bleiben, also ich möchte das zumindest, ich möchte mündig bleiben und deswegen möchte ich nicht alles einfach blind so hinnehmen, was mir hingehalten wird, und der Schnuller wird sehr gerne hingehalten, und deswegen finde ich, sollte es wieder ein bisschen mehr in den Trend kommen, dass man auch Fakten nennen darf und auch die Wahrheit sagen darf, und abwägen kann ja dann immer noch jeder selbst.
Genau. Und weißt du, was ich verrückt finde? Das habe ich ja gestern so ein bisschen reflektiert für mich. Also ich habe nur die eine Seite in der Story gezeigt. Erstmal, deine Schwester guckt zu. Freue ich mich total. die eine Seite gezeigt, also dass wir, also eigentlich wissen wir ja, dass es nicht gut ist. Ja, wir wissen, es gibt vielleicht schiefe Zähne, die Kinder kriegen Sprachschwierigkeiten, das ist nicht so cool. Und doch gibt es auf der anderen Seite aber so einen total krassen Common Sense darüber, dass es offensichtlich was Gutes ist fürs Baby, weil es muss ja was Gutes sein, weil alle nämlich kommen und die Babys bemitleiden, oh, dein Baby darf keinen Schnuller haben und du musst ihm doch mal einen geben und dein armes Baby und Babys brauchen doch einen Schnuller. Und das ist aber völlig verrückt, oder?
Also, ja, so als ob der, na, es wird ja auch, was ich total absurd auch finde, ist dieser Ausdruck, die Mutter muss sich ja nicht als lebenden Schnuller missbrauchen lassen. Und das ist ja eine totale Verkehrung der Tatsachen. Das wäre ja so, als ob der Schnuller vor der Mutter da gewesen wäre. Das stimmt ja gar nicht. Ne? Also wenn, dann ist doch der Schnuller ein Ersatz für die Mutter. Aber ich bin doch nicht der Ersatz für einen Schnuller. Ich bin doch nicht ein Ersatz für einen Gegenstand. Das ist absurd. Ne? Aber da wird ja schon deutlich, wie das zur Normalität geworden ist. Mhm. Ne? Und was man ja sagen muss, der Schnuller ist ja auch nur ein Tool im Sinne der mangelnden Affekttoleranz. Ne? Vielleicht können wir das ja nachher auch nochmal ansprechen, wofür der ja auch da ist und wofür der auch seine Berechtigung hat. Es gibt ja viele solche Tools. Ne? Weiß ich, irgendwelche Geräte, wo man die Babys reinlegt, die sich mit einem Motor selber bewegen, oder irgendwelche Kuscheltiere, die Geräusche machen, und so Geräte, die auch Geräusche machen, damit das Kind leise ist und so weiter. Das heißt, es gibt ja ganz viele Erfindungen, um das Kind von der Mutter wegzutransportieren und dem Kind irgendwie eine Existenz oder die Präsenz der Mutter vorzugaukeln. entwickeln. Der Schnuller ist jetzt all das, was du dir auch als Thema rausgesucht hast, der ja auch relativ invasiv ist, ne? Und denn er greift einfach in die Basisfunktion des Menschen ein, und zwar körperlich wie mental. Ne? Also durch die falsche Beanspruchung der Zungenkiefer und Mundmuskulatur kommt es ja wirklich zu, also die Zahnfehlstellung ist ja noch das kleinste Übel. Da sagen wir, naja, kriegst du eine Zahnspange und so weiter. Es kommt ja richtig zu Verformungen im Gesicht, die natürlich sich auf den Körper auswirken. Ne? Wirbelsäulenprobleme, Haltungsschwierigkeiten, Mundatmung. Wir alle wissen, was Mundatmung für schwere Folgen hat im Sinne auf Infektion, im Sinne auf die, auf den Sauerstoffgehalt im Blut, was sich wiederum auswirkt auf den Sauerstoffgehalt in den Zellen und sich auswirkt auf die Nährstoffaufnahme. Ne? Also das heißt, es hat ja einen richtigen Rattenschwanz. Aber was wir uns heute genauer angucken wollen, sind die Basisfunktionen in mentaler Weise, weil die Affektregulation, also wie ich mich selbst regulieren kann in Stresssituationen, das ist ja eine Kernkompetenz eines erwachsenen Ichs. Ne? Also wir sind ja ständig Stressoren ausgesetzt. Und wenn wir mal so ein bisschen rumgucken, auch bei uns natürlich, wir sind sehr darauf konditioniert, unsere Bedürfnisse und unsere Emotionen mit Ersatzhandlungen zu befriedigen. Ne? Also wie oft hast du schon gehört, oh, jetzt brauche ich erstmal ein Glas Wein oder jetzt muss ich erstmal eine rauchen oder jetzt muss ich, weiß ich nicht, ganz laut Musik hören und diese Serie schauen und so weiter. Ja, das sind ja alles Ersatzhandlungen, die nicht das eigentliche Bedürfnis befriedigen und auch die eigentliche Emotion beantworten. Aber das haben wir so gelernt. Ne? Also wenn das Kind traurig ist, dann darf es den Schnuller haben, dann darf es das iPad haben, dann darf es diese Süßigkeit essen und so. Also es wird ja einfach deutlich, dass wir in einer Gesellschaft leben, die sich extrem schwer damit tut, die wirklichen Bedürfnisse und die dazugehörigen Emotionen anzunehmen, auszuhalten und entsprechend zu beantworten. Ne? Und zwar zum Beispiel mit Trost oder in irgendeiner Weise der Begegnung.
Körperlich, ne? Ja. Genau. Boah, jetzt hast du aber richtig weit ausgeholt. He? Es hat gerade jemand gefragt, was Affekttoleranz ist. Du darfst ein bisschen aufpassen, Greta, weil wir reden ja hier nicht mit Fachleuten, sondern wir reden mit Müttern oder mit Schwangeren. Das heißt, du bist natürlich ziemlich in deinem Fachjargon. Was ist Affekttoleranz?
Der Psychotherapeut spricht immer von Affekten oder der Psychologe, damit meinen wir Emotionen, ne? Also die Emotionstoleranz, das ist genau das, was ich meine. Also wenn schon allein bei uns selbst eine Emotion aufkommt, dann machen wir die gerne weg. Ne? Dann gehen wir gerne zum Sport oder treffen uns mit Leuten oder stürzen uns in die Arbeit oder machen uns eine neue Frisur. Und das ist auch alles bis zum gewissen Grad überlebensnotwendig, weil wir können uns natürlich nicht den ganzen Tag unseren Emotionen hingeben. Ne? Die Babys machen das noch. Ne? Also mein Sohn, der, wenn es eben nicht gut geht, das zeigt ja und das lebt ja auch aus, egal wo wir sind. Ne? Aber ihr merkt selber, wenn ihr das heute noch so durchziehen würdet, dann wäre das schwierig. Aber es macht eben krank auf Dauer, wenn wir uns dem nie hingeben, wenn wir uns dem das Gefühl nie anschauen. Ne? Das heißt, die Affekttoleranz meint, wie sehr kann ich Affekte überhaupt erstmal aushalten. Und zwar bei mir. Und dann auch beim Gegenüber, ne? Also wo wir zum Kind kommen. Das Kind zeigt ja starke Affekte und die machen was mit uns. Und wir können davon ausgehen, also ich kenne keinen Menschen, der jetzt ausgewachsen ist und von dem ich sagen kann, der wurde optimal begleitet in seiner frühen Kindheit. Ne? Und das heißt, wir haben ja alle Schwierigkeiten mit mindestens einem Affekt, ja? Und deswegen greifen wir natürlich auch gerne zu Hilfsmitteln, wenn es zu unseren Kindern kommt, weil es ist ganz wichtig zu wissen, die Affekte eines Babys, also die Emotionen eines Babys und auch eines Kleinkindes und Kindes, die triggern nochmal in besonderer Art und Weise, weil erstmal jeder, der schon mal so ein kleines Kind hat schreien sehen oder so, der Körper bebt ja, es ist ja auch wirklich sehr eindringlich, ne? Und zweitens bringt es uns aber an unsere frühen Themen. Und da wird es meistens unbequem.
Genau.
Ja, das habe ich auch.
Das ist halt auch wirklich der Grund. Das ist mir vorher nicht bewusst gewesen, weil ich bin ja keine Psychotherapeutin. Ich habe das ja nicht studiert, so wie du, und arbeite nicht in dem Bereich. Aber warum es so schwer ist, den Stunde abzugewöhnen, weil die Kinder einfach gar keine anderen Strategien erlernt haben bis dahin. Genau, das ist nämlich das große Problem, warum es so schwer fällt, den Schnuller abzugewöhnen. Und deswegen habe ich ja diesen Easy-Peasy-Schnuller-Freikurs gemacht, weil da geht es nicht nur darum, Step-by-Step das abzugewöhnen, sondern es geht halt auch darum, zu verstehen, was steckt da eigentlich dahinter und das Kind zu verstehen. Ja, weil also es ist eben nicht nur eine schlechte Angewohnheit in dem Sinne, sondern es ist eine Art Überlebensstrategie für das Kind geworden, den Schnuller anzuwenden, weil die Kinder einfach ja nichts anderes gelernt haben. Und wie gesagt, ich habe das ja auch schon diese Woche ein paar Mal in einer Story gesagt, zwei meiner drei Kinder hatten auch einen Schnuller, ja, und ich habe das einfach nicht so, ich habe es nicht gesehen, ich war einfach vollkommen blind und deswegen habe ich das live auch sei leise genannt, weil ich die einfach auch dadurch ruhig gestellt habe, ja. Ich konnte mich mit ihren Emotionen nicht auseinandersetzen, Schnuller rein und dann ist Ruhe. Und wie gesagt, ich nehme mich da nicht aus. Und das finde ich so, so wichtig bei dem Thema, weil ich mich jetzt nicht hinstelle und sage, boah, ne, ich weiß jetzt alles und ich bin jetzt hier die Fachfrau und du darfst keinen Schnuller benutzen. Aber ich finde, so wie Greta das gerade gesagt hat, es ist so wichtig, dass wir uns einfach mal die Fakten angucken. Und wir wollten heute eigentlich nur über die mentale Ebene sprechen, aber Greta hat ja nochmal was ein ganz anderes Feld damit reingeführt, über das sehr selten gesprochen wird. Wir sprechen meistens nur über Zahnfehlstellung. Aber gerade die Mundatmung ist wirklich ein krasses Thema, ne? Dass die Kinder einfach lernen, falsch zu atmen und dadurch einfach viel, viel infektanfälliger sind, aber auch viel häufiger zur Mittelentzündung neigen und so, ne? Also das hat tatsächlich sehr viele gesundheitliche Folgen, über die einfach nicht gesprochen wird. Und umso verrückter ist es, dass du überall hinkommst und überall die Schnuller hinterhergeschickt bekommst oder hinterhergeschmissen bekommst. Und jeder gefühlt, weil ich habe so viele Nachrichten diese Woche gekriegt von Frauen, die sagen, ey Cindy, ich kann mich schon fast nicht mehr dagegen wehren. Überall, wo ich hinkomme, sagen alle mir, es kann doch nicht sein und dein Baby braucht unbedingt einen Schnuller. Und das ist völlig verrückt, dass dein Baby keinen hat. Und was tust du deinem armen Kind an? Und was ich auch noch so gedacht habe, weil diese Worte bezüglich des Schnullers, die höre ich dann nämlich auch schon wieder später, wenn du dich als Eltern vielleicht entscheidest, deinem Kind keinen Zucker zu geben, also gerade am Anfang keinen Industriezucker zu geben. Da geht es nämlich dann weiter, auch das arme Kind und du kannst dir doch den Kuchen nicht verwehren und das Kind braucht doch auch mal ein Eis und so. Und das ist völlig verrückt, weil ich bin ja Fachberaterin. Viele wissen das nicht, oder ich bin Fachberaterin gewesen, über 12 Jahre in Kitas. Und ich hatte immer große Auseinandersetzungen auch mit Krippenerzieherinnen, die der Meinung waren, dass halt so Krippenkinder, die ja tatsächlich manchmal 12 Monate erst alt waren, dass die unbedingt zum Halloween oder so, dass die unbedingt Eis essen müssen. Und da war ich immer, dachte ich so, hey, was ist denn hier los? Warum müssen Krippenkinder zu Halloween irgendwie Eis bekommen? Und dann war halt die Reaktion, na ja, aber das ist doch was Schönes, wir tun ihnen doch was Gutes, das ist doch was Besonderes, was Tolles und das können wir denen doch nicht nehmen. Ich habe gerade Greta den weitergeführt. Ich weiß nicht, ob du mir zugehört hast, dass es fängt halt mit dem Schnuller an, ne, dass man es dem Kind angeblich verwehrt, obwohl es so starke gesundheitliche Folgen haben kann. Und dann geht es halt weiter mit dem Zucker. Ja, also das ist auch wieder was Gutes, das ist auch wieder eine Methode, um sozusagen was Gutes sich zu tun und sich von Gefühlen abzulenken. Und das verwehrst du dem Kind dann auch, ja, weil Kinder brauchen das ja.
Genau, was bist du für eine rigide Mutter, die das nicht zulässt? Du hast auch was Schönes gesagt, ne? Es wird ja dann immer irgendwann von den Kindern erwartet, so mit, ich glaube, meistens so 2, 3, manchmal auch später, dann sollen die den ja ablegen, den Schnuller. Und es ist eigentlich so gemein, weil man hat ihn ja gar nicht, man hat ihn ja keine Alternative geboten. Ne? Also man hat ja einfach das Ding als Regulationsmöglichkeit angeboten und dann soll das Kind es einfach wieder hergeben. Und dann kommt es nämlich auch zu der falschen Sicht darauf, dass man dem Kind ja was nimmt. Ne? Deswegen sagen auch viele, ach, er ist jetzt erst so und so alt, ich will ihm das noch nicht nehmen. Das ist ein bisschen, das ist dann auch wieder eine verkehrte Realität. Ne? Erstmal müssen wir uns bewusst sein und deswegen ist die Aufklärung auch wichtig. Ne? Weil es geht ja immer viel um schlechtes Gewissen und so weiter. Das schlechte Gewissen macht sich ja jeder selbst. Worum es ja eigentlich geht, oder was auch unser Anliegen ist, denke ich mal, ist ein Bewusstsein zu schaffen. Den Schnuller eingeführt hast du. Ne? Hat nicht dein Kind gesagt, gib mal einen Schnuller, sondern also als Mutter ist es ja meine Aufgabe, wenn ich so einen Säugling habe, das wissen wir alle, wenn wir eben schon mal so einen Säugling hatten, ziemlich viel rumzuraten auch. Ne? Also ich muss ja erraten, was der so hat und das klappt dann immer besser, weil ich den natürlich besser kennenlerne und wir uns gut aufeinander abstimmen. Ne? Aber keine Bedürfnisbekundung meines Säuglings hat jemals nach einem Schnuller gefragt. Ne, das ist meine Idee, wenn überhaupt. Wenn, dann habe ich ihm den gegeben. Es hat niemand, also kein Baby hat jemals nach einem Schnuller gefragt. Bis es dann irgendwann nach einem Schnuller fragt, ja, weil wir natürlich von klein auf das so internalisiert haben. Ne? Also wir haben ihm das gezeigt. Wir haben quasi eine orale Gewohnheit überhaupt erstmal auserwählt. Ja. Und sie hat das Kind entwickelt, ja, also ist darauf konditioniert, wenn ich mich beruhige, dann brauche ich diese orale Gewohnheit, ne? Oder zum Beruhigen brauche ich die. Und was einfach wichtig ist, ist, dass wir als Eltern wissen, das ist unsere Verantwortung und wir brauchen den Schnuller. Ne? Nicht das Kind braucht den Schnuller, die Eltern brauchen den Schnuller. Und dann gibt es ja immer diese... diesen Diskurs, ja, aber wie ist es denn, wenn die Mutter dann gar nicht mehr kann und deswegen nicht mehr fürs Kind da sein kann und so weiter, da ist ja auch was dran. Nur haben wir auch irgendwie so eine Tendenz heutzutage, dass wir uns dem Symptom zuwenden, aber nicht der Ursache. Das heißt, wenn mich das Schreien meines Babys so sehr aus der Ruhe bringt, richtig was mit mir macht, dann darf ich da noch hinschauen. Das ist eine totale Chance auch für mich. Weil ziemlich wahrscheinlich wusste die Mutter das vorher gar nicht, was da noch so an inneren Themen in ihr schlummert. Und die hat ihr Kind ihr jetzt gezeigt. Und dann wäre es unfair zu sagen, das Kind muss jetzt aber ruhig sein mit dem Schnuller, ohne dass die Mutter abgewogen hat. Ne? Weil wir müssen uns, und da geht es überhaupt nicht, weiß ich nicht, um den Moralapostel, aber was wir uns schon klar machen müssen als Eltern, ne? Die Anfangszeit aller lebenden Systeme, und wir sind ein lebendes System, legt den Grundstein für die Funktion des Organismus über die gesamte Lebensdauer. Das heißt, dieser Eingriff in das Kind hat einen Einfluss auf sein ganzes Leben, und zwar körperlich, ne, das haben wir schon mal kurz angeschnitten, wie aber auch mental. Und mental und körperlich hängt zusammen, das wissen wir auch. Das heißt, wir haben eine ganz schön große Verantwortung. Und derer dürfen wir uns auch bewusst sein. Ne? Da müssen wir jetzt nicht den ganzen Tag deswegen Panik schieben, weil das, ich finde, mit mir macht das schon was, das zu wissen, ne? Dass einfach so ein Menschenleben in meiner Hand liegt. Also alles in meiner Hand, wie mein Sohn später Beziehungen führen kann, wie er arbeiten kann, wie er selbst erfüllt leben kann, wie er sich Dingen zuwenden kann, wie gut er sich konzentrieren kann, wie er Freundschaften pflegen kann, das liegt alles in meiner Hand. Mhm. Ne? Und das darf ich nicht vergessen.
Es ist eine Riesenverantwortung, Greta. Es ist eine Riesenverantwortung, und das Problem ist, dass wir ja nicht darauf vorbereitet werden, weil wir ja alle diese inneren verletzten Kinder mitbringen, ja. Ne, die dann plötzlich Eltern werden und dann irgendwie dastehen und nicht wissen, wie sie umgehen sollen. Und natürlich, ich habe zum Beispiel auch einen ganz, ganz tollen Artikel gelesen von Herbert Renz-Polster, ich weiß nicht, wer den kennt, der hat auch wirklich also sehr salopp über den Schnuller geschrieben und hat aber auch gesagt, dass es den schon immer gegeben hat. Ja? Also dann war das irgendeine Art Proppen, es war irgendein Tuch, teilweise haben die da Whisky reingemacht. Ja? Also es gab wirklich verrückte Sachen in den letzten Hunderten und Tausenden Jahren. Ja. Aber irgendwie so eine Art Ding, was man den Kindern in den Mund steckt, hat es schon immer gegeben. Das macht es aber nicht besser, dass es das schon immer gegeben hat. Aber es zeigt halt, und das fand ich auch ganz witzig, er hat gesagt, okay, die Evolution hört halt bei sowas nicht auf. Also wir Menschen sind halt immer daran, um uns zu verbessern und irgendwie immer Dinge zu finden, die unser Leben erleichtern. Und dazu gehört halt auch, dem Kind irgendwas in den Mund zu stecken, damit es ruhig ist.
Genau, das liegt ja auch nah, ne? Also wenn das Kind schreit, dann steckt man was im Mund und dann ist es wieder leise. Das passt halt gut zum Titel.
Genau, sei leise, genau. Und das finde ich einfach auch nochmal wichtig zu sagen. Ja, also es hat im Prinzip diese Idee, gab es schon immer in der Menschheitsgeschichte, weil ich ja auch gerne mal zurückgucke, ne? Wie war das früher? Aber das macht es jetzt nicht unbedingt besser. Und wo wir heute stehen, ist einfach wirklich so verrückt, dass das Ding so gesellschaftsfähig geworden ist. So wie ich gestern in meiner Story erzählt habe, dass da irgendwie so ein Shop mich angefragt hat und das erste Standbild, was die hatte, war halt ein Baby mit Schnuller, alles richtig schön stylisch. Und die Frau hat selbst nicht mal gesehen, ja? Die hat selbst nicht gesehen, dass dieses Baby einen Schnuller in den Mund hatte und hat auch gar nicht drüber nachgedacht. Und ich habe deswegen das abgesagt. Danach hat sie das Bild geändert. Und das zeigt aber einfach, wie krass das ist. Also wir sehen es einfach nicht mehr.
Nee,
es ist
so dazu, ne?
Es gehört einfach dazu. Es ist so verrückt. Und so wie ich es gestern gesagt habe, Ich habe die Designs, also ich fand, ich habe Lieblingsstoller gehabt, ja. So muss man sich überlegen. Ich fand die total niedlich. Und jetzt so, wo ich das alles so reflektiere nach den ganzen Jahren, denke ich mir, oh, ich war wirklich wie Gehirn gewaschen. Und meine Kinder haben ja auch ganz viele Puppen und die ganzen Schnuller von den Puppen, die habe ich alle weggeschmissen, ja. Weil da geht es ja dann weiter. Ja, da geht es ja dann weiter. Wenn du Mädchen hast, also ja auch Jungs, ne, aber wenn die da mit Puppen spielen und dass die Puppen dann unbedingt Schnuller haben müssen und natürlich auch mit Flaschen gefüttert werden, das macht ja was, ja. Das macht ja was. Und wirklich, meine dritte Tochter hat ja den Schnuller, also da haben wir es auch gar nicht erst probiert und die hat ihn auch einfach, die hat ihn mal zum Spielen und drauf rumbeißen genommen. Die großen Schwestern, die haben ja immer mal einen gegeben, so, die fanden das ganz niedlich, weil die es ja selbst kannten, ja, weil die ja selber Schnuller getragen haben. Aber meine Kleine hat einfach gedacht, so, was ist das denn, ne? Will ich nicht, brauche ich nicht, drauf rumgebissen, kaputt gebissen, was auch immer gemacht.
Genau.
Aber ja.
Ein Weißring oder irgendwas, ne? Da gibt es dann halt diese Verknüpfung überhaupt nicht dazu, wofür der eigentlich dient, ne?
Richtig. Und was ich halt besonders schlimm finde, ist halt dieser Druck von außen, ja, so da dein Kind braucht es doch und gibt es doch mal deinem Kind und dass halt Mütter völlig entgegen ihrer Intuition, bin ich ganz sicher, dann wirklich versuchen, dem Kind das anzutrainieren, festzuhalten, festzubinden. Ich meine, früher hat man tatsächlich Sachen gemacht, da hat man den festgeklebt mit Pflaster und so eine Scheiße alles, ja. Also wirklich völlig, völlig verrückt. Und das ist so, das ist das, wo ich denke, hey, da müssen wir aufklären. Ey, wenn dein Kind den nicht will, dann will es den nicht. Und vielleicht solltest du einfach gar nicht. Frauen nehmen den ja mit schon ins Krankenhaus, Greta.
Das war mir auch nicht klar. Es gibt ja wirklich Kinder, die sofort nach der Geburt diesen Schnuller drin haben, ne? Und ich finde es wichtig, wieder ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass das ein Fremdkörper ist. Das ist ein Fremdkörper, den wir in ein ganz, ganz junges Leben einführen, ne? Der macht da was, ne? Wir müssen doch auch, wenn wir dem Kind irgendwelche Medikamente verabreichen, müssen wir doch auch auf den Beipackzettel gucken oder uns vom Arzt beraten lassen, was passiert denn da noch, ne? Jedes Medikament hat ja noch Adjuvanten, also Wirkverstärker, und die sind ja dann mindestens im Körper des Kindes drin, und da müssen wir ja gucken, was machen die da? Und wenn wir dauerhaft einen Gegenstand in das Kind einführen, können wir ja nicht davon ausgehen, dass wir den irgendwann einfach wieder rausnehmen. Und der hat überhaupt gar keine Arbeit geleistet, sozusagen. Also dann ist es so wie vorher. Das stimmt ja nicht. Ne? Du kannst dir mal einen Löffel nehmen und in den Mund legen, kannst auch einen Schnuller kaufen, und dann versuch doch mal zu sprechen, versuch mal zu schlucken, ja, versuch mal zu atmen. Alles ist abgeändert. Ne? Und was eben auch abgeändert ist, und darum geht es ja, also was einfach ja, dann quasi aus der normalen Natur herausgenommen wird, ist die frühkindliche Affektregulation. Und das wissen wir einfach in der modernen Säuglingsforschung, dass das, also der rechte Kortex, das ist unser emotionaler Kortex, der reift vor dem linken. Ja, das heißt, erstmal geht es wirklich um diese Emotionsregulierung. Das weiß auch jede Mutter, die ein Baby hat. Wir sind ja eigentlich den ganzen Tag am Regulieren, ne? Also egal, ob es was Positives oder was Negatives ist. Jetzt zum Beispiel, mein Sohn ist jetzt 8 Monate. Ab dem 6. Lebensmonat kommt man schön beobachten, wie sich die Emotionen dann auch schon differenzieren. Da ist es dann nicht nur gut und schlecht sozusagen, sondern auch Wut und Trauer und Angst. Das kommt dann halt mit dazu. Und ich bin stetig dazu angehalten, ihn da drin zu begleiten, ne? Und das gelingt uns natürlich mal besser und mal schlechter. Aber die Interaktion zwischen mir und ihm ist das, was ihn jetzt für sein ganzes Leben formt. Denn so viel, wie sich das Hirn in den ersten 24 Monaten entwickelt, so viel entwickeln wir uns ja nie wieder, ne? Also kann ich ja, mein Sohn ist ja, wie gesagt, jetzt 8 Monate. Wenn ich jetzt 5, 6, 7 Monate zurückgehe, das war ja ein anderer Mensch, ne? Wenn ich jetzt bei dir gucke, sind die vor 5 bis 8 Monaten, warst du kein anderer Mensch. Klar, hast du auch dazugelernt, tust du sich jeden Tag. Aber du bist ziemlich vergleichbar mit dem, was du heute bist. Mein Sohn ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was er vor einigen Monaten war. Ne? Außer wenn wir jetzt die Gene untersuchen würden. Aber du weißt, was ich meine. Das heißt, alles, was sich jetzt entwickelt, geht in jede Zelle seines Körpers über. Ne? Und die Interaktion mit dem Kind, also die Regulierung, ist ein biopsychologischer Prozess. Das heißt, das geht über Körperkontakt. Ne? Denn wir wissen, dabei wird Oxytocin ausgestoßen. Und das ist ja ein krasses Wundermittel, ne? Also das hemmt zum Beispiel die Cortisolausschüttung. Das heißt, es ist gut fürs Immunsystem. Es regt Heil- und Lernprozesse an, ne? Also ich kann auch besser lernen, wenn ich besser reguliert wurde. Und man kann nachweisen, dass ein Kind bereits mit einem Jahr besser mit Stresssituationen umgehen kann, wenn es optimal begleitet wurde. Und optimal begleitet heißt eben wieder über den Körperkontakt, ne? Also wenn du jetzt mit mir telefonierst und mir dein Herz ausschüttest, dann kann ich dich auch mit Worten schon begleiten, ne? Das ersetzt es nicht für immer, ne? Auch du brauchst mal eine Umarmung und Körperkontakt. Aber ich könnte damit schon viel leisten mit einem Gespräch, ne? Das geht bei meinem Sohn nicht. Ich kann jetzt nicht sagen, naja, das ist aber eigentlich gar nicht so schlimm und das kann ich verstehen, dass ich das jetzt wütend mache. Das wird ihm nichts bringen, ne? Ich kann mit meiner Stimme auch arbeiten begleitend, weil er natürlich meine Stimme auch unterscheiden kann, ob ich jetzt gerade beruhigend auf ihn einrede oder vielleicht total lustig oder aufgeregt. Aber trotzdem muss ich ihn zu mir nehmen. Ich muss ihn berühren, ne? Ich muss ihn beruhigen. Und das geht aber eben nur, wenn ich mich selbst beruhigen kann. Und genau, wenn das eben nicht geht, weil ich selber schlimme Erfahrungen gemacht habe, von denen ich vielleicht bewusst auch gar nichts weiß, weil sie aus einer vorsprachlichen Zeit stammen, ne? Wenn ich selber nicht gut begleitet wurde und das auch nie aufgearbeitet habe, weil ich es vielleicht verdrängt habe oder weil ich es auch gar nicht wusste, dann brauche ich Tools. Und ein Tool wäre zum Beispiel der Schnuller, ne? Also ein Tool wäre, ich muss das Kind aus der Nähe rausbringen, weil wir müssen auch darüber sprechen, dass es für viele Erwachsene gar nicht möglich ist, diese dauerhafte Nähe auszuhalten. Ne? Das ist ja auch krass. Die kleben ja wirklich an uns. Es gibt ja so einen lustigen Begriff im Englischen, der nennt sich Velcro-Baby. Das heißt Klettverschluss-Baby. Und wenn du das googelst, dann ist die Definition, dass es ein Baby ist, das im besonderen Maße Körperkontakt braucht. Da sollten wir hellhörig werden, weil das ist keine Krankheit, ne? Oder das ist auch kein besonderes Baby, das ist ein Baby,
Ganz
ne?
normal
Weil
alles, ja.
ganz genau, ein Baby braucht dauerhaft Körperkontakt. Wir wissen, dass ein Baby eine physiologische Frühgeburt ist heutzutage, weil wir aufrecht gehen. Cindy hat das schon oft erklärt. Das heißt eigentlich 10 Monate in der Mutter, 10 Monate an der Mutter, ne? Und das kann anstrengend werden. Und die heutige Gesellschaft suggeriert uns, dass das auch nicht so sein darf, ne? Also ich habe auch das Gefühl, wir haben es auch super eilig, ne? Ich lausche ständig irgendwie Gesprächen oder werde damit konfrontiert, dass Leute sagen, naja, der ist ja jetzt schon 10 Monate, also noch nicht mal ein Jahr auf der Welt, ne? Und schläft immer noch nicht durch und braucht immer noch alle 3 Stunden irgendwie seine Milchnahrung in irgendeiner Form. Das wird so dargestellt, als wäre das total krass. So, sag mal, wann willst du denn jetzt endlich mal dir eine eigene Wohnung suchen? So nach dem Motto, das ist absurd,
Ja.
ne? Ich finde es auch die Haltung dem Kind gegenüber. Wie kann ich denn von so einem Säugling, wir alle wissen, und das kannst du auch bei Google finden, wir alle wissen, in was für einem Zustand ein Säugling auf die Welt kommt. Ne? Und wir wissen, der braucht mich. Und natürlich werde ich, das ist auch so ein komischer Begriff immer, die Mutter soll dann, die hat ja keine Unabhängigkeit mehr, sie ist fremdbestimmt und ist halt völlig abhängig von dem Baby. Aber das liegt doch in der Natur der Sache. Natürlich sind Mutter und Säugling abhängig voneinander. Ne? Also das waren wir in der Schwangerschaft, war der abhängig von mir. Und jetzt ist es natürlich immer noch. Und mein Sohn kann diese Entscheidung nicht treffen. Der kann ja nicht sagen, oh, ich wäre jetzt auch gerne ein bisschen unabhängiger.
Nee,
Ne?
und der hat sich auch nicht, der hat auch nicht, er hat auch nicht darum gebeten, geboren zu werden, ja. Das ist ja das Verrückte. Also wir wollen alle Kinder haben, setzen uns damit nicht auseinander, ne? Dann haben wir das Baby und dann kommen wir damit nicht klar, weil unsere inneren Themen aufkommen und dann ist es halt alles so anstrengend und keine Frage, ich weiß das selber, Mann, ich bin Mutter von 3 Kindern. Ich weiß, dass das fucking anstrengend ist, ja, und herausfordernd und dass einem die Ohren klingeln und dass man wirklich nicht mehr kann. Aber ich finde, wir leben halt gerade in so einer Gesellschaft, wo das so runtergedrückt wird, so, ja, wenn du nicht mehr kannst, dann ist nicht so schlimm, dann nimmst du halt das und das und das und das Tool und das und das und das Tool, aber wir können halt noch gar nicht absehen. Und ich meine, du bist ja die Psychotherapeutin, das heißt, du hast ja dann mit den Leuten zu tun später, also wir können ja die Spätfolgen noch gar nicht absehen.
Ja.
Wir wissen um die Zahnfehlstellung, wir wissen um die, aber ich habe halt das Gefühl, dass es immer mehr zunimmt, weil es ja immer mehr Gimmicks gibt, die sozusagen ja die Eltern ersetzen, dass die Eltern die Kinder weglegen können und die Kinder halt trotzdem ruhig sind und vermeintlich zufrieden und glücklich.
Ja.
Aber das ist ja genau das Gegenteil von dem, wie du es gerade beschrieben hast, was die Natur eigentlich vorgesehen hat für unsere Kinder. Ja. Die kommen eigentlich mit einem Klettverschluss auf die Welt alle und die zack, sind die hier dran und das ist das gesamte erste Lebensjahr. Und das finde ich halt auch mal, ich kriege wirklich Fragen, Greta, so ja, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, da habe ich ja eine Podcast-Folge auch zugemacht. Sag mal, Cindy, ab wann ungefähr kann ich mein Kind endlich ablegen und kann ich das irgendwie trainieren?
Ja, genau.
Und diese Frage hat mich so aus dem Ruder gebracht, dass ich darüber eine Podcast-Folge gemacht habe, weil ich gefragt habe, also ich habe halt, ich finde halt so krass, dass diese Frage überhaupt in den Köpfen der Mütter ist. Also ich verurteile die nicht dafür, aber dass sie da überhaupt drin ist in dem Kopf, zeigt einfach, wo wir heute stehen.
Ja, genau. Das zeigt eigentlich eine totale Verkehrung. Ich meine, letztendlich die Eltern sind ja auch bloß Opfer dieser Generation und dieser Gesellschaft, der irgendwie generiert wird. Du musst als Frau arbeiten, als ob du keine Kinder hättest, ne? Ja. Und musst die Kinder sollen irgendwie so nebenbei, die werden von anderen betreut und am Anfang, wo sie noch nicht von anderen betreut werden, da gibt's dann halt so tolle Hilfsmittel sozusagen, ne? Und wir dürfen aber wirklich nicht vergessen, und das ist nachweislich so. Also das heißt, das Baby hat sich ja nicht verändert. Ne? Nur die Gesellschaft hat sich verändert. Das Baby kommt ja mit den gleichen Bedürfnissen und mit den gleichen Fähigkeiten auf die Welt, ne? Und nochmal ganz anschaulich auch, diese selbstregulatorischen Fähigkeiten, von denen ich spreche, ne, die sind so maßgeblich für unseren Alltag, ja, also die sind so maßgeblich, wie gehe ich mit Alltagsproblemen um, wie kann ich mich im Job behaupten, wie gehe ich ins Mitarbeitergespräch, wie gehe ich ins Vorstellungsgespräch, wie kann ich eine Beziehung führen, wie streite ich mit einem Partner, ne? Also alle sprechen ja auch von toxischen Beziehungen und immer die gleichen Arschlöcher, auf die sie treffen, und aber auch Frauen, die sich immer wieder von diesen Arschlöchern verarschen lassen, sozusagen, ja. Also die anscheinend ja auch wenig Selbstwertgefühl haben, sowohl die Arschlöcher wie die Verarschten. Aber ihr wisst, was ich meine. Es sind wirklich Probleme, die absolut störend sind für den Menschen und für seine Umwelt. Ja, und für seine Umwelt. Also das heißt, ein Kind, was gut reguliert wurde in den ersten Jahren, der ist für sich selber eine Bereicherung, dieses Kind, und aber auch für seine Außenwelt. Das dürfen wir auch nicht vergessen, ne? Also das heißt, und jemand, der super wenig sich selbst regulieren kann, der ist auch gefährlich für die Gesellschaft. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Der ist gefährlich für dich, ne? Also im Sinne von Selbstverständlichkeit, störerischen Verhalten, ne? Alkohol, Risikoverhalten, Drogen, schlechte Ernährung, einfach schlecht auf sich achten, aber auch im Sinne von Impulskontrolle, ne? Sich nicht im Griff haben, und das kann in einem ausgewachsenen Körper auch richtig gefährlich werden. Und das heißt, wir dürfen nicht vergessen, was das für einen Einfluss hat. Was wir auch ganz klar sagen müssen, für die Entstehung und Entwicklung einer psychischen Krankheit braucht es noch ein bisschen mehr als nur ein Schnuller, ne? Mhm. Aber hinter dem Schnuller die Haltung, das ist ja das, was wir beleuchten wollen. Und die Risiken, nämlich es ist ja die Haltung, wenn das Kind weint, muss es ruhig gestellt werden, anstatt begleitet werden. Ne? Und das ist eine Haltung, die gefährlich ist. Und wenn wir darüber nicht mehr reden dürfen, weil das Leute eben anspricht sozusagen, dann ist das auch gefährlich. Ne? Das ist auch gefährlich, wenn wir Dinge nicht mehr in den Diskurs bringen dürfen. Ich habe gestern so dran gedacht, als ich mich schon mal aufs Gespräch gedanklich vorbereitet habe. Mein Lieblingsgetränk ist bis heute, nur dass ich es nicht mehr trinke, Cola Zero. Ich liebe Cola Zero, das sage ich jetzt auch, das ist das Leckerste für mich, ne? Aber ich musste irgendwann aufhören, damit zu das zu trinken, spätestens in der Schwangerschaft, weil ich das mit mir nicht mehr vereinbaren konnte, ne? Aber es hat mich genervt. Die Videos darüber, die Aufklärungsvideos haben mich auch genervt, ne? Weil ich dachte, ja komm, aber dafür mache ich ja auch so viel Sport und trinke keinen Alkohol. Aber das beißt der Maus ja keinen Faden ab, das Getränk bleibt ungesund. Und wenn du alleine als erwachsene Person, ohne dass du ein Kind stillst, ohne dass du schwanger bist, sagst, ich trinke jetzt jeden Tag Cola Zero, dann ist das dein gutes Recht. Ne? Kannst du machen. Aber wir haben eben dieses Thema jetzt ja aufgegriffen, weil es geht ja um völlig Unschuldige, die keine Stimme haben, die sich selber noch nicht damit auseinandersetzen können. Ne? Mein Sohn kann ja nicht nachlesen, das ist eigentlich gut, was meine Mutter hier macht, oder sollte ich sie mal darauf ansprechen, dass sie das bitte anders macht, hat er keine Chance. Der muss alles so nehmen, wie er es von mir kriegt. Und das dürfen wir immer wieder als Erwachsene reflektieren. Ja, also das heißt, alles, was ich mit dem hier so veranstalte, das wird einen Einfluss auf ihn haben. Ne? Man weiß einfach, dass die frühe Affektregulation durch die Interaktion, ne, das ist der einzige Weg, wie das gesund vonstatten gehen kann. Wie Emotionen, also wie sich zum Beispiel, vorhin war ja die Frage, was ist Affekttoleranz? Die Affekttoleranz würde sich genau daraus entwickeln. Ja? Dass ich gelernt habe, ein negativer Zustand ist überstehbar. Ich überlebe das. Ne? Wir wissen nachweislich, dass Kinder, die diese Erfahrungen immer wieder gemacht haben, es ist auch nochmal ganz wichtig, ich habe ja vorhin schon gesagt, uns gelingt das mal besser und mal schlechter. Ne? Und natürlich kommt der Wutanfall deines Kindes auch mal zu einer ganz ungelegenen Situation. Und das heißt jetzt noch nicht, dass dein Kind früh später nicht glücklich werden kann. Ne? Nur weil du in dem Moment nicht gut reagiert hast. Es kommt auf das überwiegende Maß an. Ne? Das, was das verlässliche Maß. Und da gibt es Ausnahmen, bestätigen immer die Regel. Das ist, wir sind Menschen. Ne? Aber durch diese Interaktion findet eben die Affektregulierung statt, wodurch sich dann die Affekttoleranz ausentwickelt, sozusagen, dass ich später erstmal differenzieren kann, was gibt es so, Wut, Trauer, Angst, Freude, Ekel, das sind so die Grundgefühle. Wo fühle ich die? Ich lasse es erstmal zu. Und was tut mir auch gut? Und kann ich das eben überleben? Wenn ich das Gefühl habe, weil ich früher ruhig gestellt wurde oder nicht beachtet wurde, wenn ich wütend oder traurig war, dann habe ich ja das Gefühl, dass diese Emotion nicht erlaubt ist, nicht gut ist, vielleicht auch sogar gefährlich ist. Deswegen habe ich sie mal lieber nicht. Ne? Und werde sie dann dauerhaft mich davon ablenken oder sie unterdrücken, eben mit einer Ersatzhandlung befriedigen, wie zum Beispiel eine orale Gewohnheit, die sich bei mir etabliert hat. Und dadurch wird der Körper aber krank, weil die Emotion ist da. Ne? Die sucht sich dann einen anderen Weg. Wir haben ja nicht umsonst so viele psychosomatische Erkrankungen. Und die, weil du vorhin die Langzeitfolgen ansprichst, das ist ja auch total schwer zu sagen, naja, der hat dann mit 60 einen Herzinfarkt bekommen, weil er damals nicht reguliert wurde. Das wenn man sich mit den einzelnen Fällen so speziell auseinandersetzt, würde man vielleicht auf diesen Schluss kommen, aber solche Studien haben wir ja gar nicht, ne? Weil sie einfach, die werden ja mega langfristig angelegt. Und deswegen müssen wir uns einfach, wir müssen uns bewusst sein, dass diese Affektregulation hat ja wie da einen großen Einfluss auf die Stressregulation. Also das heißt, ein Kind, was nicht reguliert wird, da ist ja dieser Stresszustand dann anhaltend, ne? Und ein Schnuller ist keine Regulierung. Es ist ein Hilfsmittel und natürlich wird sich das Kind auch, wenn es darauf konditioniert ist, damit beruhigen. Und trotzdem ist der Affekt nicht reguliert. Das heißt, der Stresspegel wird trotzdem steigen. Und das hat gravierende Folgen, ne? Das beeinflusst die Gene, das Immunsystem, die Stressregulation für immer, ja, also für das ganze Leben, die Affekt Steuerung. Also ein erwachsener Mensch ist zum Beispiel im Gegensatz zu meinem 8 Monate alten Sohn auch in der Lage, seine Affekte zu steuern, wenn er gesund ist. Mhm. Ne? Das kann er auch wieder nicht, wenn er früher überhaupt nicht reguliert wurde. Wir haben ja auch so eine komische Minusrechnung immer, dass wenn wir jetzt dem Kind das und das so angewöhnen, also zum Beispiel, dass wir es immer hochnehmen und so, dann macht er das für immer. Mhm. Das ist so eine absurde Rechnung. Wir hatten das Thema schon mal im Podcast. Das ist so, wie wir sind ja stolze Besitzer jetzt seit einem Jahr von einer Zimmerpflanze. Und das wäre so. als wenn wir diese Zimmerpflanze gekauft hätten, in den Keller gestellt hätten, nie gegossen. Und dann wären wir nach 8 Wochen runtergegangen und hätten gesagt, ey, was ist das für eine scheiß Zimmerpflanze? Die blüht nicht, die sieht kacke aus, die ist eingegangen, ist staubtrocken, ne, lässt den Kopf hängen. Natürlich, weil wir nichts reingegeben haben. Aber wir müssen erstmal nur reingeben, damit diese Blume auch wirklich ihre Blüten entfalten kann. Und das ist wichtig, dass wir das nicht vergessen, ne? Dass wir nicht vergessen, weil wir haben irgendwie diese komische Sicht auf so ein Baby, was sich selber beruhigen soll, was selber mit sich klarkommen soll. Und wir haben den Blick dafür verloren, dass das nicht normal ist, ne? Ich bin letztens hier spazieren gegangen und da habe ich auch, da habe ich ein Mädel, also so ein Baby gesehen, es war, glaube ich, ein Mädchen, die war ganz klein noch, viel kleiner als mein Sohn und die lag alleine im Kinderwagen. Auch das haben wir ja verloren, dieses Gefühl, dass es eigentlich komisch ist, so ein kleines Wesen so weit weg von irgendeiner Person. Und sie lag da mit ihrer Flasche, die wurde so hingelegt, dass sie auch da so selber reinläuft. Es hat ihr keiner gehalten. Und so hat die sich eigenständig in den Schlaf getrunken. Ne? Und das ist doch verrückt. Da müssen doch unsere Blicke wieder ein bisschen geschärfter werden. Das ist doch nicht normal. Ja. Ne? Ohne Kontakt, ohne dass es jemand hält. Und vielleicht kann nicht jemand bitte wenigstens die Flasche halten. Ne? Muss das auch noch alleine machen? Das haben wir irgendwie vergessen. Und dass diese mangelnde Fähigkeit, in Interaktion mit dem Kind zu gehen, und zwar über Körperkontakt, hat auf das gesamte Leben Einfluss. Ne? Und für uns ist das eine total tolle Lernaufgabe und eigentlich eine super Chance, an unsere verdeckten Themen zu kommen, wenn wir uns dem so ein bisschen öffnen. Ne? Wenn wir merken, uns triggert das, dann dürfen wir doch damit was machen. Das ist ja eigentlich was Gutes. Ein Trigger ist nicht unbedingt was Schlechtes.
Ne? Naja, Greta, aber da ist ja wieder das Problem, dass also wir vielleicht eine Generation sind, also vielleicht auch schon eine Generation nach mir, ne? Ich bin ja schon ein bisschen älter als ihr alle, die ja genau einfach, weil sie auch alle einen Schnuller hatten, also auch ja nicht gelernt haben zu regulieren und jetzt hast du den Trigger, jetzt kommt ja die blöde dein Bauchgefühl hierher und erzählt mir die ganze Woche, wie scheiße ein Schnuller ist und das nicht gut ist und dann drücke ich die weg, dann entfolge ich der, weil ich habe ja gar nicht gelernt, mich mit dem auseinanderzusetzen, was da in mir hochkommt.
Ja.
That's the problem, ja.
Das ist Teufelskreis, ne? Ja. Und trotzdem, also ich hatte zum Beispiel auch lange einen Schnuller. Und das ist eigentlich total interessant, sich damit auseinanderzusetzen, was das für Folgen hat, was man dann auch an sich erkennt. Ne? Also ich gebe mir jetzt Mühe beim Sprechen, aber ich habe zum Beispiel diese schwere Zunge und wurde auch schon oft, wenn ich mal Sprachnachrichten geschickt habe, ich trinke wie gesagt kein Alkohol, jetzt ja sowieso nicht, aber ich wurde öfter mal gefragt, ob ich was getrunken habe, weil bisschen Lalle, natürlich je nach Tagesform noch ein bisschen stärker, aber das ist ja wohl so offensichtlich, was das für einen Impact auf uns alle hatte, ne? Und das mit der schweren Zunge, das ist ja fast noch das kleinste, lustigste Problem sozusagen, ne? Aber es ist nicht fair, also ich zum Beispiel, ich gönne meinem Sohn, ich leide jetzt nicht so sehr unter dieser schweren Zunge, unter anderen Sachen sicherlich mehr, ich bin Migränepatient und so weiter, aber auch das steht mir nicht zu. Wenn ich das verhindern kann, dass mein Sohn später mit einer schweren Zunge spricht, dann möchte ich das, weil vielleicht ärgert ihn das ja, das weiß ich ja nicht.
Ja.
Das liegt in meiner Verantwortung. Wenn ich da was gegen tun kann, mache ich es gerne.
Ich meine, Greta, wir sind halt ziemlich allein auf weiter Flur, was die Aufklärung betrifft, diesbezüglich. Ne? Weil ich denke halt auch gerade so, ich habe so zwei, also als du gesprochen hast, hatte ich gerade so zwei Dinge im Kopf. Also einmal dieses von diesem Baby, was da allein in dem Wagen gelegen hat. Also ich weiß noch genau, also alle meine Kinder waren keine Kinderwagenkinder und ich hatte natürlich einen und ich habe auch gewollt, dass die da drin liegen, weil er ist so hübsch, der Wagen gewesen. Und ich weiß, dass ich meine dritte Tochter, also es wurde halt von Kind zu Kind extremer, dass die sich immer weniger haben ablegen lassen. Meine dritte Tochter war einmal in diesem Kinderwagen, für ungefähr 5 Minuten hat die sich schieben lassen und während ich den geschoben habe, habe ich mich so selbst beobachtet und dachte so, es ist total komisch. Das Kind ist so weit weg von mir und es hat sich überhaupt nicht gut angefühlt, dieses Kind daran zu schieben. Und da hatte ich halt ein total krasses Aha-Erlebnis für mich, weil das schon so in meine Zellen übergegangen ist, dass das Normalste von der Welt ist, dass sozusagen ich das Kind am Körper trage, dass sich das völlig fremd angefühlt hat, dieses Kind in diesen Wagen zu schieben. Und das zweite Aha-Erlebnis hatte ich.
Weißt du, auch deswegen deine dritte Tochter sich am wenigsten hat ablegen lassen?
Weil das in meinen Zellen, Zellen schon abgespeichert war. Weil
du das gar nicht von ihr erwartet hast. Ne? Kinder sind total anpassungsfähig.
Ja. Und das zweite Aha-Erlebnis, also ich habe ja euch schon gerade erzählt, dass zwei meiner drei Kinder auch relativ lange einen Schnuller hatten, also ungefähr bis drei. Und meine mittlere Tochter hatte tatsächlich dann auch Sprachschwierigkeiten. Und wir waren dann auch ein halbes Jahr bei der Logopädin. Und erst dann habe ich mich so richtig damit auseinandergesetzt. Also die konnte halt bestimmte Laute nicht formen, weil ist ja klar, wenn ein Kind den Schnuller im Mund hat, also zum Beispiel bei einem Laut, das L zum Beispiel, muss ich ja meine Zunge oben hinter die Kauleiter, also hier ohne die Zähne machen, ja. Und wenn da ja Schnuller ist, dann kann ich ja, wenn ich spreche, das gar nicht machen. Also das heißt, das Kind entwickelt halt also unterschiedliche Muster im Mund für unterschiedliche Laute. Und das ist natürlich dann schwierig. Also wir haben das hingekriegt, sie spricht jetzt super, aber es hat halt ein halbes Jahr gedauert bei der Logopädie. Und jetzt könnte man auch sagen, naja, ist jetzt nicht so schlimm, es war ein halbes Jahr hingegangen. Aber dadurch ist mir erstmal bewusst geworden, wie krass massiv das ist. Und ich meine, das hast du ja eh auch, ne, gerade schon alles erklärt. Ich meine, du bist eine Migränepatientin. Also wir reden halt nicht nur über Lispeln oder Sprachfehler oder schiefe Zähne, sondern wir reden darüber, und das ist auch etwas, was ich durch Geburtsvorbereitung zum Beispiel gelernt habe, dass einfach ja alles in unserem Körper zusammenhängt. Ja? Die ganze Muskulatur von Kopf bis Fuß. Und wenn da hier etwas verschoben ist, jetzt mal ganz lapidar gesagt, hier hat schon eine Stillberaterin ein bisschen das genauer erklärt in den Kommis, dann hat das einen Einfluss auf unseren ganzen Körper.
Ja, natürlich. Ne? Also das haben wir ja auch am Anfang angesprochen. Ja. War übrigens auch bei der Logopädie. Alles ließ sich da aber nicht beheben halt. Ne? Das muss man auch mal sagen. Und trotzdem, ich hatte auch gar keinen Bock, dahin zu gehen. Also ich war dann ja trotzdem gezwungen zu so einem langweiligen Termin. Muss nicht immer langweilig, vielleicht hatte ich ja eine langweilige Logopädin, aber du weißt, was ich meine. Ne? Genau, das Trinkmuster oder das Saugmuster an der Brust ist ja viel komplexer als beim Schnuller. Ne? Beim Schnuller geht es ja wirklich einfach so. Und die Bewegung an der Brust, ich weiß nicht, wir haben das, wenn du das schon mal beobachtet hast, oder die anderen, du sicherlich, bei ihren Kindern, das sind ja drei Bewegungen, ne? Also wie so ein Dreieck. Die Brust ist ja auch viel flexibler als jetzt so ein Schnuller oder so eine Nuckelflasche. Ne? Das heißt, und zusätzlich macht die Zunge ja wirklich filigrane Wellenbewegungen. Mhm. Ja? Und man muss natürlich, darüber machen wir uns zu wenig Gedanken. Jeder Eingriff in das Natürliche muss Folgen haben. Mhm. Ne? Denn das Baby wurde ja für die Brust konzipiert oder die Brust fürs Baby, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es ein in sich schlüssiges System. Ne? Das Baby wurde nicht für den Schnuller konzipiert. Das, also wir haben ja heutzutage aber halt oft die Annahme, das ist auch, finde ich, so eine gewisse Arroganz, dass wir es irgendwie besser könnten als die Natur. Ne? Es werden ja auch einfach Organe entnommen, ne? So wie ein Blinddarm. Irgendwann, wenn er hochentzündet ist, muss das auch sein, das weiß ich. Aber Mandeln und so weiter, ohne Weisheitszähne, ohne zu überlegen, inwieweit wir eigentlich in die Natur eingreifen. Und genauso ist es ja auch mit dem Schnuller. Ne? Und ich sehe schon, die Community ist auch top informiert, weil die schreiben hier schon die ganze Zeit auch die körperlichen Folgen. Ne? Also sowas wie Kopfschmerzen, Hohlkreuz, das stimmt natürlich alles. Ich habe gelesen, der Babywagen, also der Kinderwagen, eignet sich super zum Einkaufen, das finde ich auch.
Finde ich auch. Peter, es kam gerade eine Frage zu einem Thema, was du gesagt hast, was ich ganz spannend finde. Ich habe das in irgendeinem anderen Zusammenhang vor kurzem auch schon mal gehört. Sie fragt, ob es Studien dazu gibt. Also erstmal möchte ich dazu sagen, wir sind jetzt nicht dazu da. Also wir müssen jetzt hier die Studie nicht liefern bei dem, was wir sagen. Aber ich frage dich trotzdem, Greta, vielleicht, das weißt du es ja, dadurch, also weil die Kinder wirken ja ruhig, wenn sie den Schnuller im Mund haben, weil sie fragt gerade Studien dazu, dass der Stress noch da ist, dass der Stress sozusagen nicht abgebaut wird. Ich habe das letztens auch irgendwo in irgendeinem anderen Kontext gehört, dass der Stress immer noch im Körper ist, dann in dem Moment und nicht reguliert wird.
Ja, also sagen wir mal so, es gibt die Studien, wir müssen immer wieder unseren Verstand einschalten und es gibt etliche Studien zur Affektregulierung. Ja, also ich nenne jetzt mal einige große, die sich damit beschäftigt haben. Das wäre Bowlby mit der Bindungsforschung, ne? Und Schreien zum Beispiel ist Bindungsverhalten. Alan Shore hat die Affektregulation wirklich super beschrieben, bis ins kleinste Detail. Eva Rass, wenn man es auf Deutsch haben möchte, aber Alan Shore gibt es auch übersetzt. Das ist jetzt alles keine Alltagsliteratur, die unglaublich Freude bringt beim Lesen, aber es ist super spannend. Winnicott, Stern, ja, Dornis. Also es gibt etliche Literatur und auch wirklich fundierte Forschung von renommierten Psychiatern, viel aus der USA übrigens, die sich damit beschäftigt haben, wie ein Kind reguliert wird. Ne? Das heißt, da müssen wir dann einfach mal logisch denken, wenn ein Kind reguliert wird über eben den Körperkontakt und über eine Hirn-zu-Hirn-Interaktion, und zwar das unreife Hirn mit dem reifen Hirn. Also das heißt, das Baby braucht ein reifes Hirn, um sich zu regulieren. Ne? Ein Schnuller hat gar kein Hirn. Das heißt, das können wir uns schon mal herleiten. Und dann gibt es Studien, nicht explizit für den Schnuller, es gibt aber Studien darüber, zum Beispiel in Trennungssituationen und auch in Situationen, wo das Kind einfach schreien gelassen wird. Die werden ja irgendwann ruhig. Ne? Und auch Babys oder ganz kleine Kinder, die schon früh weggegeben werden, jetzt zum Beispiel in Fremdbetreuung. Und wir kennen ja die Sätze, da müssen die jetzt durch, dann müssen die auch mal kurz schreien und dann hören die ja auch auf. Ja, natürlich hören die irgendwann auf. Und da kann man nachweisen, dass die ganzen Kinder, die da sitzen und nicht mehr weinen, trotzdem ein erhöhtes Cortisol-Level haben. Ne? Und wir müssen einfach nur logisch nachdenken. Das heißt, ein Kind, was den Schnuller reingesteckt bekommt, hört natürlich auch irgendwann auf und beruhigt sich auch damit. Und vielleicht geht es ja von dem Peak ein bisschen runter, das Cortisol-Level, aber niemals so, als wenn es optimal begleitet wird von einer Person, die auch in der Lage ist, sich selbst zu beruhigen.
Genau. Das hat was mit dem unreifen Nervensystem zu tun. Ne? Die Babys kommen ja mit einem sehr unreifen Nervensystem auf die Welt. Und das macht es ja noch verrückter, weil das heißt, das muss man wirklich mal auf den Punkt bringen, Grete. Also für alle, die es nicht wissen, Babys können sich nicht selbst beruhigen, weil sie, ihr Nervensystem ist im Prinzip in den Kinderschuhen. Ja? Das ist das, was sie mitbringen, sind so die absoluten Urinstinkte und die Reflexe, Überleben brauchen, aber sie können sich nicht beruhigen, sie müssen sich über uns beruhigen. Und es ist halt so völlig verrückt, wenn man an dieses große Verwöhnen denkt, ne, und nicht hochnehmen und was auch immer, was alles empfohlen wurde. Es ist halt verrückt, weil Babys können es nicht. Tatsächlich wissenschaftlich bewiesen, wenn man ein Gehirn aufschneidet, kann man sich das angucken und sehen, es funktioniert nicht. Sie haben nicht die Fähigkeit dazu und es wird ihnen abverlangt, so wie du sagst, in Richtung ersten Geburtstag bist, dann ziehst du schon mal aus, ja. Wie schläft noch nicht durch, wie macht noch nicht dies, wie macht noch nicht das. Es ist halt völlig krass, ja, dass die Leute einfach so hohe Erwartungen haben. Paradiesvogel sagt, ab wann können die Kinder sich selbst beruhigen? Also ich würde sagen, Grete, also frühestens Richtung vierten Geburtstag, ne? Also wenn nicht sogar ein bisschen später, oder?
Genau, aber es kommt auch auf die Situation an, ne? Also da müssen wir einfach abwägen. Also erstens können wir die Kinder nicht über einen Kamm scheren. Jedes Kind... Das ist noch eine gute Frage, gehe ich gleich drauf ein. Jedes Kind entwickelt sich unterschiedlich und wenn dein Kind in einen Unfall verwickelt ist und es ist auch schon 8, dann braucht es trotzdem zum Beispiel eine Person, ne? Am besten eine Bindungsperson. Also das heißt, es kommt auf die Situation an. Und wir können auch schon bei Kindern im Alter von 3 beobachten, dass sie selbst regulatorische Fähigkeiten haben. Ne? Davon können wir ausgehen. Aber wir müssen wieder mit unserem Menschenverstand und mit Empathie gut abwägen, auf welche Situation bezieht es sich jetzt gerade. Aber wir wissen zum Beispiel, dass Kinder ab 3, also ab dem 4. Lebensjahr, in der Lage sind, Trennungssituationen zu überstehen ohne erhöhte Cortisolausschüttung, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Ne? Also das heißt nicht, dass du deinen 3-Jährigen, weiß ich nicht, irgendwo rauslassen kannst und sagen kannst, hier überleb mal, bist jetzt ausgewildert, sondern natürlich in einer für ihn absehbaren Situation und so weiter. Ne? Aber wir können davon ausgehen, dass ab 3 die selbstregulatorischen Fähigkeiten ja anfangen zu beginnen und manchmal ja vielleicht auch schon früher, gibt bestimmt auch super schnell entwickelte und so weiter, aber um das so ein bisschen einzugrenzen.
Genau, aber auch nur, Greta, das kommt ja nicht aus sich selbst heraus, wenn sie es vorher gelernt haben von den erwachsenen Personen, weil wir als Erwachsene sind ja sozusagen das Vorbild und wenn wir uns selbst nicht regulieren können und wenn wir dem Kind sozusagen das Kind immer ruhig gestellt haben und die Gefühle sozusagen nicht begleitet haben, das ist ja gerade das Schwere, ja, am Muttersein oder am Elternsein, dann wird es natürlich auch schwierig für das Kind, dann mit 3, 4 ist plötzlich, das fällt ja nicht vom Himmel, diese Fähigkeit.
Ja, genau. Das ist die Grundvoraussetzung. Ne? Und eine Dame hatte gerade gefragt, ob es Tipps gibt, wie man sich selber beruhigen kann. Ne? Und ich glaube, dazu werden wir bald auch noch mehr bringen. Ne? Wir haben da eine coole Sache in der Planung. Ja. Ansonsten immer natürlich die Beschäftigung mit sich selbst. Und da gibt es auch schon Bücher, wie man sich selber reflektieren kann und so weiter. Aber vielleicht geduldet euch ein bisschen. Wir tüfteln da gerade was aus, weil das einfach ein Thema ist, was uns alle betrifft, die Selbstberuhigung. Ne? Und das ist wirklich, wenn man das kann, mehr oder weniger, ne? Wir werden immer wieder an Punkte kommen, wo wir es nicht gut können. Das ist nicht das Ziel. Aber wenn wir das größtenteils schaffen und auch nach einem Moment, wo wir es nicht gut geschafft haben, aber wieder in einen Rhythmus reinkommen, uns zu beruhigen und uns trotzdem zu vertrauen, dann kommt das nicht nur unseren Kindern zugute, sondern natürlich auch uns und beeinflusst auch wieder unser ganzes Leben. Ne? Ja, hier sagt gerade jemand, what you feel, you can heal. Ganz genau.
Definitiv. Und jemand fragt, wie ist es mit der Kita in dem Alter? Und ja, da habe ich ja, ich habe übrigens, das ist so lustig, ne, Greta, ich weiß nicht, ob wir das jemals erzählt haben im Podcast, dass ich Greta ja kenne, weil Greta die Tochter ist ihrer Mutter und ihre Mutter war bei mir im Studium. Also nicht, also die hat, war, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Praktikumsanleitung. Auf jeden Fall hat sie mich unterrichtet, als ich Pädagogik studiert habe. Ist völlig verrückt. Ich weiß nicht, Greta, da warst du echt noch klein, ja, ja. Als ich studiert habe. Das ist sehr, sehr lange her und ich freue mich so sehr, dass wir jetzt ein Thema haben und dass wir so oft uns treffen und darüber reden. Ja. Genau, aber zum Thema Kita, deswegen, also ich kann mich da inzwischen ja sehr gut mit aus. Ich muss immer drüber lachen, Greta, weil meine Bachelorarbeit hieß ja, schadet institutionelle Betreuung Kindern unter 3. Ah. Und diese Arbeit würde ich heute ja komplett anders schreiben. Ich habe eine 1 gekriegt, ja. Also dazu wieder zu dem Thema, ich habe eine 1 gekriegt und fand mich super toll, damals noch kinderlos, als ich diese Arbeit geschrieben habe. Natürlich auch nur aufgrund von irgendwelchen Bücherrecherchen. Und meine Antwort war tatsächlich sehr so, naja, kommt drauf an. Genauso würde ich es jetzt aber auch der Frau beantworten. Also wir können jetzt Kita jetzt nicht per se verteufeln, weil ich weiß auch wieder, ne, da fühlen sich Leute wieder getriggert und manche können nicht anders. Und ich habe meine erste Tochter auch mit einem Jahr in die Einrichtung gegeben, würde ich nie wieder tun. Aber auch da in der Kita kommt es auf die Menschen an, die da sind. Ja? Wenn da bindungsorientierte, tolle Menschen sind und wenn da, also wenn dein Kind einfach gut eingewöhnt ist und eine tolle Bindung hat zu dieser Person und es irgendwas gerade los ist, dann kann das Kind sich natürlich mit dieser Person regulieren. Ja. Und das muss also nichts Schlimmes sein per se, Kita. Aber unser Problem ist ja heute einfach, dass halt hier am besten reingeschmissen, eine Woche Eingewöhnung. Also die wenigsten Kinder können ja eine gute Bindung aufbauen zu ihren eigentlichen Bindungspersonen in der Kita. Und da ist ja eher das Problem. Also nicht Kita per se, sondern einfach, dass die Beziehungen nicht stimmen, dass die Bedingungen nicht stimmen, dass natürlich eine Erzieherin für 18 Kinder nicht zu allen 18 Kindern eine mega intensive Bindung haben kann, weil weil die vorne und hinten ist, ja.
Genau, es kommt auf die Bedingungen an, wenn es irgendwie möglich ist und ich weiß, bei Gott, dass das für viele nicht so ist, ne? Wenn es möglich ist, dann so spät wie möglich, ja, jetzt mal ganz pauschal gesagt, das könnte ich auch jetzt noch erklären, es dauert aber lange, ist aber ziemlich schlüssig, aber es kommt auf die Bedingungen an. Ne? Und wie gesagt, wenn man sich aussuchen kann, dann vielleicht versuchen die Kinder ein bisschen länger zu Hause zu lassen. Und wenn man das Gefühl hat, man hält es aber nicht aus mit denen, dann darf man sich auch wieder anschauen, warum man es nicht aushält und so weiter. Also das ist eigentlich ja ein Thema für einen anderen Tag
sozusagen. Ja. Definitiv, weil das ist, aber das bringst du so schön nochmal auf den Punkt, Greta, jetzt zum Abschluss, weil wir haben schon eine Stunde. Ich weiß nicht, weil es jetzt aber so lange live war, aber es ist halt auch so interessant. Wenn du es nicht aushalten kannst, das Problem ist ja, und das habe ich auch an den Nachrichten diese Woche gesehen, ne, sozusagen diese Rechtfertigung, wie kannst du das sagen und wenn man ich nicht mehr kann oder wenn mein Baby die ganze Zeit schreit und dann muss ich doch den Schnuller geben, weil ich würde dem ja sonst schaden und so. Aber das Ding ist, wenn wir nicht mehr können, das Opfer ist immer unser Kind. Also es wird halt immer an den Kindern rumgedoktert, weißt du? Also kaum jemand habe ich diese Woche getroffen in Auseinandersetzungen. Ich habe wirklich mit so vielen Frauen geschrieben, die gesagt haben, ja, wenn ich nicht mehr kann, habe ich mir überlegt, ich gucke mir an, warum ich nicht mehr kann oder ich hole mir Hilfe für mich. Ich stelle fest, ich schaffe den Haushalt nicht. Ich stelle fest, ich schaffe das nicht allein den ganzen Tag. Ich suche mir ein Dorf, ich frage Leute aktiv um Hilfe, sondern das wird immer sozusagen, das Opfer ist immer das Baby.
Genau, hier Johanna schrieb gerade, dass oft gesagt wird, das Baby also oder das Kind brauchte die Kita. Ich höre das auch oft, ne? Der musste jetzt erstmal und so. Der musste jetzt mal raus. Und dann darf man auch, wir wissen es ja nicht, wir kennen jetzt die individuelle Mutter und die Lebensvoraussetzungen nicht. Und trotzdem dürfen wir uns dann wieder reflektieren, brauche wirklich mein Baby jetzt die Kita und brauche mein Baby den Schnuller oder brauche ich das? Und erst wenn ich das gemacht habe und abgewogen habe und auch bei mir geschaut habe, ne, erst dann kann ich eine wirklich verantwortungsbewusste Entscheidung treffen, ne? Und das ist mit allen Themen eigentlich so. Wir dürfen auch mal dahin schauen, wo es weh tut. Und spätestens seitdem ich Mutter bin, weiß ich, wie weh das tut. Ne? Also ich sage das immer zu allen, auch wenn du so ehrlich darüber sprichst, dass 2 von 3 diese Schnuller hatten und wie schön du die Designs findest. Und das finde ich einfach so geil, weil das ist ein krasses Eingeständnis. Und übrigens, das will ich vielleicht auch nochmal sagen, das heißt ja, dass du reflektiert bist. Und das sage ich Müttern immer wieder. Allein diese Fähigkeit zur Selbstreflexion ist so ein Geschenk an deine Kinder. Und da ist es natürlich toll, wenn dein Kind noch klein ist, ne? Umso früher, umso besser. Aber meine Mutter, die hat sich auch im späteren Leben noch richtig auf die Strümpfe gemacht, ne? Und Leute, ich bin ja jetzt, ich bin schon fast 32 und ich profitiere aber davon, ne? Und also auch eure erwachsenen Kinder profitieren noch davon, wenn die Mutter sagt, Mann, was habe ich denn da damals gemacht? Ne? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Und das und jetzt profitiert mein Sohn davon, dass ich diese Entlastung bekommen habe und einordnen kann, naja, wahrscheinlich hat mit mir nicht was gestimmt, sondern in dem Moment mit meiner Mutter sozusagen. Das heißt, es ist nie zu spät. Ne? Also das heißt, auch eure Enkelkinder können da noch profitieren. Auch wenn ihr damals, ihr könnt ja auch wütend sein, ne? Meine Mutter sagt auch, es ist schade, sie hatte diese Aufklärung in vielerlei Sachen nicht und die Unterstützung nicht und so weiter. Ne? Meine Schwester wurde noch in der DDR geboren, da waren sowieso viele Dinge anders. Ja, aber jetzt, meine Schwester wird Mutter, ich bin Mutter und das ist total heilsam, dass unsere Mutter diese Eingeständnisse machen kann und es tat ihr weh, das weiß ich, ist ja auch, ne? Es ist schwierig, das einzugestehen, auch dass die Kinder darunter gelitten haben, aber man kann, so wie ich heute, ich könnte auch nochmal zur Logopädie gehen, ne? Und so wie ich auch heute mich mit meinem Bewegungsapparat auseinandersetze und mich in vielerlei Form mich heilen konnte, natürlich auch selber Psychotherapie gemacht habe, so können wir immer noch was bewirken, ne? Das ist nie zu spät. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen.
Ja, absolut. Ein Wunder. Also es wird auf jeden Fall, es wurde schon 8-mal gefragt, ob es gespeichert wird. Definitiv wird es gespeichert. Das ist doch hier flüssiges Gold, was wir jetzt gerade eine Stunde besprochen haben. Ich werde es am besten jede Woche immer wieder teilen. In your face. Tatsächlich, weil ja, ich habe 2,5 Jahre gebraucht, um mich wieder an dieses Thema ranzutrauen. Ja, weil vor 2,5 Jahren bin ich da zum ersten Mal so richtig krass mit in, ist mir das einfach alles mal so klar geworden. Und deswegen, ich mache jetzt auch wirklich einfach weiter noch und kläre darüber noch auf, weil ja, so wie du sagst, es muss einfach okay sein, darüber zu sprechen. Es muss einfach wieder okay sein, auch über solche Dinge zu sprechen und eben weg von diesem, das haben wir im Podcast schon mal gehabt, ne, weg von diesem, oh mein Gott, bloß niemanden triggern, bloß nichts aussprechen, nicht, dass jemand sich schlecht fühlt und so, aber du hast es einfach so schön nochmal gesagt, also es ist nicht unsere Verantwortung, also das sage ich ja auch immer, du bist nicht verantwortlich für die Gefühle des anderen, jeder entscheidet selbst für sich, wie er sich fühlt und darf da einfach mal hinschauen, warum der sich jetzt gerade so fühlt.
Genau. Ja. Und das ist dann wieder die Verantwortung des anderen, ne, dazu hinzuschauen. Und was vielleicht auch nochmal wichtig ist, da, wo es weh tut, da sind wir immer an einem guten Punkt dran. Ne? Also das ist auch in meiner Arbeit, wenn ich Einzeltherapien mache, da, wo der Patient am liebsten abbrechen möchte oder mir an die Gurgel gehen will oder sonst was, dann wissen wir, jetzt sind wir eigentlich in the game. Jetzt hat es gerade erst angefangen. Ne? Da, wo die Angst ist, da geht's lang. Und deswegen wissen wir, wenn wir Themen sehr kontrovers diskutieren und wenn die wehtun, dass wir da an einer wichtigen Sache dran sind, ne?
Genau, hier Mani schreibt, sie ist immer noch sauer auf ihre Mutter, weil sie sich das nicht anschauen möchte. Ja, aber du kannst niemanden dazu zwingen, ja? Ich habe ja auch den Großeltern-Workshop, wo ich den kaufen sich die Großeltern auch nicht alleine, ja, sondern die Kinder schenken das sozusagen den werdenden Großeltern, weil das macht keiner von alleine, also außer deine Mutter vielleicht, Greta, die sich das überlegt hat, dass sie sich da erstmal auf den Weg machen möchte. Aber und nicht das Erste, was ich in diesem Videokurs sage, ist, es geht hier nicht um Schuld oder Scham, weil das ist nämlich das. Also, und Mani, das ist halt das, warum deine Mutter sich das nicht angucken möchte, weil die einfach noch nicht bereit ist, sich ihre Wunden anzugucken und das, was da los gewesen ist und vielleicht auch Eingeständnisse macht. Und dazu kannst du sie nicht zwingen. Ich würde sie einfach lassen. Und wie ich finde, das Beste, was man machen kann, und wir haben ja auch, also dreimal Großeltern sogar, ja, die sich das angucken müssen, wie wir es machen, ist einfach vorleben. Also, dass du safe bist in dem, was du tust und dass du vielleicht die Dinge anders tust, als deine Eltern das gemacht haben. Und du ziehst es einfach durch. Und dadurch hältst du ihnen ja immer wieder den Spiegel vor. Und vielleicht kommen sie irgendwann und sagen, hey, warum machst du das eigentlich? Warum machst du das so anders als ich das? Wir haben das damals so gemacht. Und dann hat man vielleicht so eine Basis, mit der man so miteinander sprechen kann, weil über Erklärung und ja, und hör mir doch mal zu und so. Und meistens kommt man da nicht weiter. Ja.
Und selbst wenn nicht, dann darfst du den Weg für dich selber gehen. Und das ist auch wertvoll. Also, ne? Jede Veränderung, die du für dich machst, ist wertvoll. Und dann, wenn andere sich mitziehen lassen, cool. Wenn nicht, auch in Ordnung. Ne, dann darfst du selber bei dir bleiben.
Ja, ich muss jetzt einmal unterbrechen, weil ich würde jetzt, glaube ich, noch weiter in das Großelternthema gehen. Da können wir ja nochmal ein paar Live zu machen, wie wir damit gut umgehen können oder wie wir das besser machen können. Ich würde sagen, so wie du es gerade gesagt hast, Greta, mach dich einfach frei davon, lass dich nicht ein auf die Diskussion und es zeigt einfach ihre Verletzlichkeit, wenn sie dir sowas sagt, ne? Wenn sie dir solche Dinge sagt, wie ich wünsche dir dann, dass deine Tochter dieses oder jenes dir mal sagt oder nicht. Es ist keine Basis über solche Dinge zu sprechen. Franzi schreibt, eure Arbeit ist so wertvoll. Ja. Vielen, vielen Dank. So, ihr Lieben, ich wünsche einen ganz wundervollen Freitag. 1 Stunde, 7 Minuten, Greta, echt ein mega langes Live. Danke, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir hören uns ja eh bald. Und wünsche euch einen ganz wundervollen Tag.
Danke, dass du dabei bist. Lass uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, gib uns eine Bewertung, abonniere den Podcast und teile ihn mit anderen, die sich genauso wie du eine freundlichere, gesündere und glücklichere Zukunft wünschen.
Zusammen können wir Kindern eine Stimme geben, Liebe und Verständnis fördern und die Welt Schritt für Schritt verändern, Familie für Familie, für einen harmonischeren Alltag. Schön, dass du ein Teil dieser Vision bist.